Willkommen zurück bei L'Aupreneur. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge sorgen wir für etwas mehr Transparenz bezüglich Vergütung von Rechtsanwältinnen. Es gibt nämlich ein paar Dauerbrenner-Themen, die viele von euch beschäftigen. Dazu zählen Fragen wie: Wie viel verdient man in den unterschiedlichen Kanzleigrößen eigentlich? Und welche Vergütungsmodelle, Partner- und Substitutionsverträge sind üblich für den österreichischen Markt? Für dieses Thema habe ich natürlich die Person gefragt, die seit Jahrzehnten wohl den besten Einblick in Kanzleien jeder Größe hat. Nämlich meine Kooperationspartnerin Claudia Brunner. Doch bevor wir loslegen, noch ein herzliches Dankeschön an unseren heutigen Sponsoring-Partner Lawfinder, dem Karriereportal für die Rechtsbranche in Österreich. Hello again, Claudia. Im wahrsten Sinne des Wortes, diese Folge steht nicht unter den besten Sternen, oder wie sagt man das? Also heute ist es schwierig. Wie man sieht, ich glaube, das sieht man auch im Vorhinein, ist das Mikrofon, der Mikrofonhalter gerade abgebrochen. Deswegen halte ich heute auch das Mikrofon schön in der Hand. Ursprünglich haben wir die Folge erst schon mal aufgenommen. Es ist der zweite Anlauf, weil die ganze Pfeil verschwunden ist. Mein Nagel ist abgebrochen. Aber wir sind ja kurz vor Halloween. Vielleicht hat es damit zu tun. Aber jedenfalls willkommen zurück und danke, dass du es nochmal mit mir machst.
Sehr, sehr gerne. Danke nochmals für die Einladung. Vielleicht können wir jetzt was besser machen. Schauen wir mal. Ja, lustiger wird es definitiv.
Schauen wir mal. Naja, worüber sprechen wir heute? Über ein Thema, was sehr, sehr viele Leute interessiert, egal ob Konzipientinnen und Rechtsanwältinnen oder auch schon auf Partnerebene. Es geht ums liebe Geld. Ich bekomme sehr oft Nachrichten auch auf LinkedIn, so zu Einschätzungen, wie viel verdient man eigentlich in einer Großkanzlei und wie viel verdient man da und ist das normal? Und ich habe bei der Jubiläumsfolge auch gebeten, dass man mir einfach so Nachrichten schreibt und die Fragen stellt, die einem interessieren. Und da war eben auch die Frage ganz oft dabei, zum Beispiel eine: Sind 100.000 Euro als Substitut in einer Großkanzlei gut oder nicht gut? Ja. Und es würde mich freuen, wenn du da mit deiner langjährigen Erfahrung heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Und ja, wieder.
Ich teile gern meine Erfahrungen, aber wie gesagt, du kennst mich. Wenn jemand mit einer Zahl kommt, ohne die Rahmenbedingungen zu nennen, dann wird es meistens schwierig. Ja, das sage ich immer, es kommt drauf an.
Es kommt drauf an. Aber starten wir trotzdem einfach mal in der Hierarchie sozusagen unten. Fangen wir mit den Konzipienten, mit den Konzipientinnen an. Was ist denn da je nach Kanzleigröße so marktüblich, was man da so verdient?
Ja, was ist marktüblich? Ich glaube, du musst da mal anschauen, wo ist der Standort der Kanzlei? Also wir haben da in Österreich große Unterschiede, ob du jetzt im Westen bist oder im Osten. Und keine Frage, Wien ist natürlich der Standort, wo vermutlich am meisten oder sogar sicher am meisten gezahlt wird. Wenn du vielleicht ins Waldviertel gehst, in eine kleine Stadt, da wird der Konzipient nicht so viel verdienen. Dann hängt es natürlich auch ab welche Zusatzqualifikation habe ich. Ja, es gibt Leute, die im zweiten Bildungs- oder im Zweitstudium dann ein Jus-Studium machen. Die haben im ersten Studium eine pharmazeutische Ausbildung oder sogar ein Studium und machen dann noch Jus. Arbeitest in einer Life Science Kanzlei, dann wirst du da als Konzipient vermutlich schon mehr bekommen. Ja. Fremdsprachenkenntnisse, IT-Kenntnisse. Dann kommt es natürlich drauf an, der Marktwert der Kanzlei, also es hat es ein gutes Brand und so weiter. Dann geht's auch darum, wie schaut dort die Ausbildung aus? Werden dort die Konzipienten, wird schon vorausgesetzt, dass sie sehr viel wissen, dann ist vielleicht der Verdienst größer als jemand, der neu ausgebildet werden muss oder wo das Programm so funktioniert, dass wir sagen, wir nehmen uns wirklich Zeit für dich. Wir haben jemanden, der dich begleitet. Das bedeutet natürlich, dass da der Verdienst vermutlich weniger hoch sein wird. Und ein großer Faktor, den man auch immer betrachten muss, das wissen viele nicht beim Verhandeln von Verträgen von beiden Seiten dieser Pensionsanteil, weil die Konzipienten ja seit einigen Jahren jetzt auch über die Kammer eine Pensionsversicherung haben und dieser Anteil muss normalerweise der Konzipient selbst tragen. Das sind so um die 322 sind das, glaube ich, heuer im Monat. Das ist natürlich ein Betrag, der doch zu Buche schlägt. Und da gibt es die Vereinbarung, dass die Kanzlei das zu 100% übernimmt oder zu 50%. Das kommt wirklich drauf an, welche Reglements dort sind.
Okay.
Oder welche.
Und wenn man jetzt trotzdem irgendwelche Richtwerte benennen, also Kleinkanzlei.
In Wien ist ungefähr der Richtwert vom ersten Tag an meiner Konzipientenzeit, erstes Jahr 3.500 bis zur Prüfung, also Konzipienten mit abgeleisteter Zeit und Prüfung 5,5. So. Das ist ein Richtwert. Bitte nicht festnageln. Kommt wie auf die Faktoren drauf an, die ich vorher schon genannt habe.
Aber es gibt definitiv auch Kanzleien, die noch mal weiter drunter ansetzen. Oder?
Es gibt Kanzleien, die, weiß nicht, bei 2,5 liegen, 2,6, aber das ist schon sehr gering und das ist nicht Wien marktüblich.
Und wie beurteile ich jetzt als Konzipientin oder Konzipient, ob der Deal, der mir angeboten wird, gut ist oder nicht?
Naja, es liegt auf mir, oder? Es ist bei jedem Deal. Bin ich happy damit oder nicht? Und sind die Rahmenbedingungen so, dass es mich glücklich macht? Mhm. Alle Konzipienten reden miteinander. Man weiß, was die anderen verdienen. Und das muss man halt entscheiden, ja? Für sich entscheiden. Das ist bei jedem Dienstvertrag auch so, wenn ich einen Vertrag abschließe.
Weißt du, warum manche Kanzleien aus Prinzip weniger zahlen oder auch in die andere Richtung, also wirklich viel bezahlen?
Naja, das liegt natürlich auch an der wirtschaftlichen Situation einer Kanzlei, die Kostenstruktur. Das ist keine Frage. Also sie müssen ihre Kosten im Auge behalten und dass wir diesen Ausschlag geben wollen, vielleicht mehr Gewinn machen. Es kommt auf die Philosophie drauf an. Also wichtig ist immer, dass man seine Zahlen kennt. Ja.
Was sagst du, wie sieht es mit Arbeitszeiten in den Kanzleien aus?
Oh, das ist ein heikles Thema. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Natürlich sollten sich alle an die gesetzlichen Regelungen halten. Ich komme aus einer Zeit, wie wir wissen, du sagst Boomer, aber ich bin eine Generation danach knapp. Da war es so, dass in den 90er Jahren die Konzipienten von der Früh bis Mitternacht gesessen sind und durchgearbeitet haben. Und wir wollen nicht drüber reden, dass da die Überstunden vielleicht nicht ganz korrekt abgerechnet worden sind. Ja?
Aber in wie vielen Kanzleien ist das heute auch?
Das ist nicht. Das hat sich wirklich gedreht. Der Markt ist auch ein anderer. Ja? Es ist teilweise schwierig, Konzipienten zu finden oder gute Konzipienten zu finden oder das, was ich mir erwarte. Jetzt mit KI ist natürlich die Ambition, dass ich jemanden einstelle, der gerade von der Uni kommt und der mich Zeit kostet und eigentlich nur für Recherchen am Anfang eingesetzt werden kann, relativ gering. Es kommt auch dazu.
Wie würdest du sagen, wenn wir jetzt die Sichtweise ändern und jetzt mal uns in jemanden hineinversetzen, der eine Kanzlei hat, also einen Anwalt oder eine Anwältin, und sich überlegt, eine Konzipientin oder eine Konzipientin dazuzunehmen, das erste Mal. Wie berechnet man das oder wie überlegt man sich das oder welche Sachen muss man überhaupt mitdenken bei der Entscheidung, einen Konzipienten aufzunehmen?
Naja, wenn ich mal drüber nachdenke, bedeutet das ja, dass ich viel Geschäft habe und jemanden brauche, der mich unterstützt. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Einen Konzipienten einfach wegen dem Headcount zu nehmen, das würde ich eine schlechte Entscheidungsfindung bezeichnen. Also du hast genug Geschäft und du brauchst jemanden, der für dich abarbeitet und dessen Stunden du auch verrechnen kannst. Das ist ja schon mal toll. Wie rechne ich mir aus, dass sich der trägt? Und da sind wir wieder bei diesem Thema, wo ich sage, ich muss meine Zahlen wirklich im Griff haben und ich muss wissen, was ist meine Kostentangente und ich muss wissen, was sind meine Fixkosten. Und dann muss natürlich jeder seine Fixkosten tragen und sein Gehalt und die Fixkosten, die halt da anfallen. Und wenn ich das reinspiele mit dem Umsatz, mit dem ich mache, mit dem Konzipienten, dann rechne das sich. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ja? Manche schauen sich die Fixkosten vielleicht nicht an, weil sie sagen, ich habe wegen dem nicht so viel mehr, ja, ein bisschen, dann sagt man halt, okay, sein Gehalt plus ein Prozentsatz, ein geringen, und das muss reinkommen, dann rechnet sich der. Ich rechne aber schon Nebenkosten und so weiter, sollte man natürlich bitte.
Ja.
Ist sie keine Frage.
Welche Risiken gibt's jetzt neben dem Gehaltssystem oder der Kosten allgemein bei der Beschäftigung von Konzipientinnen?
Na, ein Risiko meinst du jetzt, wenn der jetzt dann wegfällt? Natürlich, ich stelle jemanden ein, das ist wie bei jedem Mitarbeiter, den ich habe. Wenn ich das Risiko habe, den zu verlieren, dann habe ich natürlich erstens einmal vielleicht in einem bestimmten Mandat ein Problem, um abzuarbeiten. Das hinterlässt natürlich eine Lücke, das ist schwierig. Man sollte auch drüber nachdenken, warum der Konzipient geht. Also auch immer, was tragen die aus der Kanzlei nach außen? Also wenn sie schlecht behandelt werden, dann werden sie das nach außen tragen. Das ist natürlich ein Imageverlust. Dann muss ich natürlich sagen, ich habe Recruiting-Kosten, die wieder sind. Ich habe Wiedereinschulungskosten, wo sich jemand damit beschäftigt. Und es ist ein Wissensabfluss. Keine Frage, es sind all die Faktoren, die es natürlich auch gibt, wenn ich einen anderen Dienstnehmer verliere.
Was ist dir in den vergangenen Jahren so aufgefallen in den Kanzleien? Also gab es da irgendwelche Geschichten, die regelmäßig aufgetreten sind, oder Fehler, aus denen die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt lernen
Fehler
könnten?
Fehler von Seiten der Konzipienten oder wie
beide
sie sich
Seiten,
gefühlt haben? Also was
Seiten.
Ich festgestellt habe, was ich manchmal sehr schade finde, eben bei, dass die Erwartungshaltungen auf beiden Seiten oft unterschiedlich sind, dass es auseinandergeht. Was erwartet sich die Kanzlei? Was erwartet sich der Konzipient? Die Kanzlei sieht das, was ist die Philosophie? Was ist meine Version? Wenn ich sage, ich finde das toll, man muss die ausbilden, ich setze mich mit dem auseinander und hoffe, dass ich da eine Bindung herstelle und der irgendwann mal vielleicht Partner wird, wenn er sich hier wohlfühlt.
Ja.
Das ist meine Perspektive. Oder ich sage, ich brauche einen Soldaten, der abarbeitet, und ich will mich mit dem einfach nicht beschäftigen, auch wenn ich unter Anführungszeichen Ausbildungsanwalt bin. Und dann gibt's halt jemand, der braucht vielleicht mehr Unterstützung, mit dem muss ich mich mehr auseinandersetzen oder braucht diesen Austausch und Feedback. Und wenn es dann niemanden gibt, wer immer diese Rolle dann übernimmt, dann ist natürlich auch der Konzipient frustriert und natürlich auch die Kanzlei, weil der halt nicht so performt, wie ich mir das vorstelle. Das sind diese Themen, die ich traurig finde, und dass zu wenig Feedback gegeben wird, weil oft einmal einfach nicht die Zeit da ist, sich mehr mit dem anderen auseinanderzusetzen. Also dieser Wille zu sagen, okay, wir sind ein Team, was kann ich tun, dass du besser wirst? Das bringt ja auch mir was.
Kommt das oft vor, oder hast du es oft gesehen, dass Konzipientinnen oder Konzipienten dann als fertige Anwälte quasi dann nicht übernommen werden?
Kommt immer wieder vor, dass das da nicht weitergeht, aber das hängt nicht nur von der Kanzlei ab. Also wenn jemand die Anwaltsprüfung gemacht hat in deiner eigenen Kanzlei, du den Verbund den gut findest, dann möchtest eh, dass der bleibt. Ja? Am besten wäre es noch, wenn er begonnen hätte, sich schon ein bisschen um Akquise zu kümmern und Geschäft aufzubauen, dann finde ich es überhaupt ganz toll. Und es gibt aber auch Anwälte, die ihre Prüfung haben und sagen, ich will jetzt eigentlich gar nicht als Anwalt arbeiten. Ich schau mal, ich mach das und das, ich gehe woanders hin, es war mir wichtig, die Prüfung zu haben. Da trennen sich die Wege. Ich kenne auch Kanzleien, wo sich so ein Weg getrennt hat und dann kam man zurück. Also ja, wichtig ist, dass man, wenn man auseinander geht oder sich trennt, aus welchen Gründen auch immer, dass man gutes Einvernehmen hat und dass man sich auch in einem Jahr, wenn man sich irgendwo trifft, in die Augen schauen kann und sich jeder damit wohlfühlt.
Wenn wir jetzt eine Stufe weitergehen, also zu den Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen im Substitutionsverhältnis, das heißt im selbstständigen Verhältnis in der Kanzlei.
Gut, dass du das erwähnst, das sehen oft viele nicht so.
Ja, also da gibt es ja auch zwei Varianten, aber die klassische ist ja doch, dass man selbstständig ist.
Nein, das meine ich eh. Also dieses, weil du gesagt, selbstständig, das sehen viele nicht so.
Ach so, okay.
Also sie
verstehen
sich nicht als Unternehmer, weil ich bin jetzt einfach in der Kanzlei und ich erwarte jetzt mein Fixum jedes Monat, und wie das daherkommt, das ist mir völlig egal.
Ja.
Und dann möglichst bitte am ersten bezahlt.
Ja.
Also dieses unternehmerische, also nicht unternehmerische Denken, das findet viel statt. Natürlich gibt es auch die Angestelltenanwälte.
Ja.
Die sind aber geringer Prozentsatz, habe ich bis jetzt wirklich wenig kennengelernt.
Machen nicht viele Kanzleien.
Nein, ist aber eine Möglichkeit.
Ja. Findest du die Möglichkeit grundsätzlich gut?
Das kommt eben drauf an, was ich will. Ja, für jemanden, der sagt, ich will nur das, ich will keine Akquise, ich bin der Soldat und mich interessiert das nicht, ich bin der Brain und ich freue mich, wenn ich da was zum Glück finde.
Ja, aber ist es tatsächlich so, dass sich die Kanzleien mit also mit der Anstellung dann nicht trotzdem auch eine Akquise erwarten? Also das glaube ich jetzt nicht, dass die Kanzlei
die
das machen,
wünscht
sich nicht
jeder,
erwarten.
Aber das muss halt vertraglich geregelt sein, und wenn du ein angestellter Anwalt bist, dann hast du das wahrscheinlich nicht in deinem Arbeitsvertrag.
Ja. Jetzt hast du es eh schon angesprochen, Fixum. Jetzt wäre es mal interessant, darüber zu sprechen, was sind denn die üblichen Vergütungsmodelle für Substituten und Substitutinnen?
Ja, es gibt verschiedene Modelle. Also ich glaube, das herkömmlichste ist eine Hybridlösung aus, ich habe ein Fixum und habe einen Prozentsatz am Umsatz. Diese Hybridlösung, die kenne ich am meisten. Es divergiert dann zwischen, wie hoch ist das Fixum, wie sind die Prozentsätze und so weiter, ab wann Provision und welchen Schritten diese Provision, die sind meistens gestaffelt. Und dann gibt es das andere Modell, das ich weniger kenne, wo ich einfach sage, für jede geleistete Stunde, die der Substitut in meinen eigenen oder Kanzleikausen macht, bekommt er einen fixen Stundensatz, der natürlich wesentlich niedriger ist als der, den ich verrechne, weil damit sein Fixum und, also nicht das Fixum, das haben wir ausgeschlossen, weil damit meine Fixkosten getragen sind.
Und wie schauen beim Mix Fixum und Umsatzbeteiligung diese Prozentsätze und auch Staffelungen
aus?
Also
je höher die Prozentsätze sind in der Provision, desto niedriger ist das Fixum.
Und was ist ein Beispiel dafür?
Also ich würde jetzt mal sagen, ein Beispiel, wenn ich sage, ich habe 80% Provision, dann habe ich ein Fixum, weiß ich nicht, von 3.000, 4.000. Ja?
Okay.
Oder ich habe, ich kann zwischen, weiß ich nicht, ich sag mal, zwischen 7.000 und 12.000 Fixum haben. Und dann gestaffelt. Also was ich empfehlen würde, was ich auch nicht immer sehe, dass man sagt, okay, bis zu einem Umsatz von, dass die Fixkosten und mein Fixum gedeckt ist, gibt's keine Provision, und darüber hinaus beginne ich mit den Staffeln. Das würde ich empfehlen, das sehe ich aber weniger. Und dann habe ich Staffeln von 10%, 25%, 30%, je nach Umsatz. Die ersten 210%, die nächsten 125%.
Jetzt reden wir von abmittelständischer Kanzlei.
Ja, abmittelständische Kanzlei. Natürlich hängt das immer von den finanziellen Möglichkeiten ab und auch, was ich mir erwarte, was er von mir abarbeiten kann. Ja. Also das muss man sich auch anschauen, weil ich habe ja eine Vorstellung, wenn ich jemanden suche, was ich mir von dem erwarte. Habe ich Geschäft? Habe ich in dem Bereich Geschäft? Will ich, dass er in dem Bereich einfach
selber
was aufbaut, weil es hier nichts gibt? Ich hole ihn als Experten rein und sag, bau bitte hier deine Abteilung auf und so weiter. Dann wird es ein anderer Vertrag sein, als jemand, der halt einfach kommt und sagt, ja, nebenbei macht er ein Querbeet und was kommt, ist schön, kriegt ein bisschen Provision, aber er hat ein großes Fix, weil er für uns eben auch viel abarbeitet und uns was bringt. Das sind ganz einfache Rechenmodelle, wo ich mir überlege, was möchte ich? Also was ist das, was ich mir erwarte? Und die Gegenseite muss sich das auch überlegen, und da muss man sich betreffen.
Und was würdest du sagen, welches Modell ist am motivierendsten oder wie?
Na, ich glaube schon, dass es motivierend ist, wenn jemand unternehmerisch denkt, dafür belohnt wird, das ist motivierend, ja. Wenn ich sage, ich erwarte Stunden, dann kriegst du halt nur Stunden. Ja. Und ja. Wenn ich irgendwie willkürlich irgendwas mache, dann kriege ich Chaos. Also ich glaube, es motiviert jemand, weil das möchte ich ja. Ich möchte unternehmerisches Denken, wenn ich jemanden hole. Also außer ich will einen rein zum Abarbeiten. Ja. Dann wird man das, aber dann wird der vielleicht gar keine Provisionsvereinbarung wollen. Ja.
Okay.
Ich kenne auch Verträge, wo es keine Umsatzbeteiligung gibt. Die gibt's auch. Gibt's ein hohes Fixum.
Und was sind da die üblichen Staffelungen? Also bei welchen Beträgen vom Umsatz spricht man da?
Nein, habe ich gesagt, also ungefähr, weiß ich nicht, Umsatz von, kommt jetzt drauf an, also wie es ist, aber ich kenne welche vom ersten Euro, den sie selbst machen, bis 200.000 10% kriegen, dann 20%, dann 30% oder 25 und 30 und Staffelungen, das muss man sich anschauen, muss man schauen, was für einen Umsatz der macht. Schaue ich mal an, ich rechne gar nicht damit, dass der zu seinen 30 oder zu seinen 25% kommt.
Okay. Ja. Und dann in Summe, wie man jetzt auch immer zu seinem Umsatz kommt, was könnte man zusammenfassen, wie viel verdient ein Anwalt, eine Anwältin in Wien jetzt in einer mittelständischen Kanzlei so im Durchschnitt?
Also das Fixum. Naja, wenn er kein Rudolf war, als Volkssturm, ich würde mal sagen, du kannst rechnen zwischen, was ich vorher schon gesagt habe, ungefähr zwischen 8 und 12.000 netto.
Okay.
Je nachdem.
Ja. Erinnerst du dich noch an die Folge It's Not a Match? In dieser Folge habe ich darüber gesprochen, wie wichtig es ist, ein Arbeitsumfeld zu haben, in dem man sich wohlfühlt und wertgeschätzt wird. Wenn du das Gefühl hast, dass es in deiner aktuellen Situation nicht so passt oder du einfach mal sehen möchtest, was der Markt sonst noch so zu bieten hat, dann ist Lawfinder deine erste Anlaufstelle. Auf Lawfinder findest du die angesagtesten und aktuellsten Jobs für Juristinnen, ob in Kanzleien, Unternehmen oder im öffentlichen Dienst. Klick dich rein, verschaffe dir einen Überblick und vielleicht wartet ja schon der nächste Karriereschritt auf dich. Für High Potentials gibt es aktuell sogar das Lawfinder Talents Programm. Hier wirst du anonym vorgestellt und kannst dich so ganz einfach in den Arbeitsmarkt fühlen. Bewirb dich jetzt für das Talents Programm und werde von den Top-Arbeitgebern gefunden. Und verpasse so keine Karrierechance mehr. Den Link zur Website und zum Talents-Programm findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Gibt's irgendwelche Erfahrungen, die du gemacht hast beim Verhandeln von solchen Substitutionsverträgen? Gibt's da irgendwelche
Schwierigkeiten?
Okay, und welche Punkte sind da beispielsweise?
Naja, ich denke mal, es ist oft nicht geklärt, dass ich sage, man schaut sich die Profitabilität von einem Akt an. Ja? Mhm. Also ich kenne, also gibt's Umsatzvereinbarung, sagt, okay, du kriegst für jeden Umsatz ab. Keine Ahnung, kriegst du so und so viel Prozent. Man schaut sich aber nicht an, wie dieser Umsatz zustande gekommen ist. Wie viel Aufwand war in diesem tatsächlichen und Kosten verursacht in diesem Kostenträger? Mhm. Und wenn ich sage, okay, eigentlich wäre das ein Honorar von 5.000 Euro gewesen und der Substitut entscheidet, dann nur 500 zu verrechnen, na dann und für die 500 zahle ich ihm dann auch noch Provision, dann ist das ein schlechtes Geschäft.
Mhm.
Auf das wird zu wenig geschaut, dass man sagt, okay, man schaut sich dann in einer Analyse an, wie wirtschaftlich ist das, ja, was ist da wirklich übergeblieben?
Mhm.
Da brauche ich wieder meine Kostenstruktur. Also das wird oft selten in Betracht gezogen. Also ich finde, da müsste man näher hinschauen.
Also quasi auch eine Mandantenbewertung.
Ja, oder auch wie er agiert, weil wenn er sozusagen oder sie, Entschuldigung, dass ich er sage, also wenn der Verhandlungspartner, Partnerin, wenn davon ausgegangen wird, na ja, ist eh wurscht, ich habe einen Umsatz, zu wie ich zu dem gekommen bin, ist mir egal, weil ich trage die Kosten eigentlich nicht,
ja.
Dann wird's halt problematisch.
Mhm.
Ja. Wenn jemand zum Beispiel so, weiß ich nicht, Mandanten an sich bindet und dann weggeht, dann habe ich diese Bindung gezahlt. Und also das muss man sich anschauen. Ich will da jetzt niemanden auf blöde Gedanken bringen, ja, aber das sollte einem bewusst sein. Dann ist natürlich ja fair. Man geht ja immer davon aus, dass jeder fair abrechnet, fair ist. Und wenn ich mal nicht so abrechnen kann, dann muss ich das besprechen. Mhm. Und das sehe ich in diesen Verträgen, die ich kenne, nicht geregelt.
Mhm.
Oder dass ich sage, okay, es muss mindestens, mein Umsatz muss mindestens mit einem Stundensatz durchschnittlich von verrechnet werden. Ja,
Ja, das wollte ich auch gerade fragen, weil was passiert?
Diese Preispolitik, wenn einer sagt, aha, ich zahle einen Stundensatz von 450 und mein Freund, der war auch bei euch, der hat durchgerechnet 250 bezahlt, na, was ist da los?
Ja.
Das geht nicht.
Ja, das wollte ich hier auch gerade fragen, wie ist das, wenn völlig unterschiedliche Stundensätze abgerechnet.
Das muss man sich anschauen. Aber das führt wirklich zu weit. Da muss man eben die Kostenstruktur kennen, Auswertungen haben, sich damit beschäftigen. Aber das empfehle ich, also nur so.
Gibt sonst noch irgendwelche Tipps oder Punkte, die man in solchen Verträgen beachten sollte?
Naja, auch dieses von wo, also prinzipiell sind ja Anwälte selbstständig, erwarte ich mir, dass der da ist, das haben wir wieder die klassische Homeoffice, kann der von überall arbeiten, bedeutet das, wenn der 3 Monate auf Bali sitzt, ist mir das egal, wenn er so lange seine Stunden bringt, etc. Eine Mindeststundenanzahl ist oft nicht vereinbart, die er für die Kanzlei zu erbringen hat. Ja?
Okay.
Das ist auch was, also es kann ja sein, dass einer sagt, nur seine eigene Akquise und für die Kanzlei macht er nichts. Wenn ich das brauche, das sollte schon noch drinstehen. Was muss der mindestens im Monat Billable Hours haben? Generell auch.
Ja.
Dann prinzipiell, wie viele Abwesenheiten oder, ja, wenn ich sage, okay, wenn er sein Stundenziel erreicht, ist mir egal, wann er das macht. Das muss geregelt werden. Kann er krank sein? wird ihm dann sein Fixum weitergezahlt, wenn er jetzt unverschuldet im Krankenhaus liegt und irgendwie 4 Monate ausfällt, was passiert dann? Ja. Kriegt er 1%? Solche Dinge sind aus meiner Sicht zu wenig geregelt. Karenzregelungen. Karenzregelungen sollte man bedenken.
Was ist da üblich?
Da habe ich jetzt keine im Kopf, meine letzte ist schon lang her.
Okay.
Aber ja, natürlich gibt es diese Zeit und die ist sicher nicht gleichzustellen mit einem normalen sozialversicherungsrechtlich Regelung. Die meisten jungen Frauen, die ich kenne, wir haben das auch im Podcast schon gesehen, also die stehen auf fast vom Wochenbett und sitzen wieder, sind aber erreichbar, telefonieren, damit sie eben ihren Job nicht verlieren.
Ja.
Und von denen wird das auch erwartet. Aber die junge Generation ist, es dreht sich schon. Ja.
Ja. Wie schaut's mit eigenen Kausen aus oder Kausen von Angehörigen und so weiter?
Ja, das ist dann so, da hat man ein Pouvoir, das sollte auch irgendwie, ich glaube, das geregelt sein auch, dass ich sage, okay, ich möchte mein Business aufbauen, Akquise, da habe ich da ein Pouvoir, wo ich sage, ich kann so und so viel Honorar im Jahr irgendwie für solche Sachen einsetzen oder kann ich eben für
Weiterbildung,
Freunde etc. auch hier was und in welchem Ausmaß, ist auch zu wenig geregelt. Stimmt, danke für den Hinweis.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Stufe, Partner, Partnerinnen. Was gibt's denn da für Modelle? Oder wie unterscheiden sich, was ich generell lustig finde, ist ja so generell diese Bezeichnung Partner, Partnerin. Das heißt ja gefühlt in jeder Kanzlei auch was anderes.
Naja, Partner bezeichnen wir mal alle Anwälte, die irgendwie auf, also so salopp gesehen, die irgendwie am Briefpapier stehen. Ja, das sind die Substituten und die Equity-Partner. Also ich bezeichne einen Partner tatsächlich gesellschaftsrechtlich einen Partner, also wenn ich eine GmbH habe, Gesellschafter.
Also das heißt quasi Equity-Partner.
Die sich auch einen bilanztechnischen Gewinn teilen.
Okay.
Oder Anspruch auf eine Dividende.
Genau.
Haben, ja?
Weil es gibt ja so viele unterschiedliche
GmbH
Begriffe.
Zum Beispiel, ja? Gründungspartner, Equity-Partner, alle, die beim Kuchen mitschneiden, der überbleibt. Ja?
Ja.
Wenn der Kuchen, den wir am Schluss aufteilen, die da partizipieren,
das sind vollwertige
Partner, Equity-Partner, genau.
Okay, und dann, was passiert mit den anderen Partnern, die auch gerne noch Partner genannt werden?
Na, das sind die Substituten, die haben wir gerade besprochen.
Naja, aber es gibt ja diese, die haben die Partner, diesen Partnertitel, werden aber nicht beteiligt am großen Kuchen.
Die sehe ich jetzt dort noch nicht. Ich meine, die haben einen normalen Substitutenvertrag und die sind Substituten und keine Partner. Also da ist kein, wie es bei den Mitarbeitern aufscheint oder wie die glauben, dass es ist, das ist ja nicht immer so, wie es tatsächlich ist. Ja. Muss ja auch nicht jeder wissen.
Ja. Ja. Und welche Beteiligungsmodelle gibt es?
Naja, das sind auch so Hybridgeschichten. Also oft mal ist es leider gewachsen, aus dem wir beide machen ein Startup 50-50. Das sind so gewachsene Dinge. In Kanzleien, die schon ein bisschen gelernt haben, werden Partnerverträge gemacht, hinter dem Gesellschaftsvertrag liegt, und da werden halt Dinge fließen da ein. Was sind jetzt irgendwie so Komponenten, die da einfließen? Das ist Einlagen, Kapital, was ist da noch geregelt? Austritt, Abfindung, das sollte drinnen, dann Karenzregelungen, Nachschusspflichten, Stimmrechte, Konkurrenzverbot, Reporting, Transparenz und dann halt auch Leistung, was ist an Leistung zu erbringen. Und die meisten Modelle sehen vor, dass die Partner ein Fixum im Monat haben. Das kann unterschiedlich sein. Entweder kriegen sie da wirklich fixe Geschäftsführerbezüge, die sind dann auch versicherungsrechtlich, sozialversicherungsrechtlich, kommunalsteuerpflichtig. Und dann gibt es eben einen Teil, der sagt, okay, dieser Fixum ist ein Konto auf die auszuschüttende Dividende und wird dann gegengerechnet. Das gibt's auch. Aber prinzipiell ist ein Teil dieses ganzen Kuchens, der überbleibt, dieser Quote. Das setzt sich aus gewissen Punkten zusammen, wie Kapitaleinlage, Seniorität, wie lang war da. Das geht nach Prozenten oder Punkten. Das kann alles beurteilt werden. Hat der einen Kundenstamm mitgenommen,
wie funktioniert das mit den Punkten?
Ja, also zum Beispiel,
welche Systeme gibt's da?
Punkte, Punkte. Also wir haben zum Beispiel hier, wir teilen jetzt den Gewinn, der übergeblieben ist, in drei Teile. Also drei Teile, die was ausmachen. Zum Beispiel eine Quote und in dieser Quote sind die Punkte. Das legen wir mal beiseite zu dem Komma zurück. Dann haben wir eine Quote, oft einmal 40%. Dann habe ich eine Quote, die besteht aus Leistung, also wo definiert ist, welche Leistung ist zu erbringen. Ich muss mindestens, weiß ich nicht, 1400 Billable Hours im Jahr erbringen. Ja. Wenn nicht, dann kriege ich einen Abzug oder weniger Prozent. Okay. Und wenn nicht, kriege ich einen Bonus. Ja, das ist sehr kompliziert, diese Rechenmodelle. Und dann habe ich den Akquiseanteil, vielleicht 20%. Alles, was über meinen Umsatz kommt, kriege ich. Also dafür wird angeschaut, wie viel Umsatz haben wir alle gebracht. Und dann haben wir uns und dann schaut man sich an, wer hat welchen und in diesem Verhältnis wird das dann aufgeteilt. Und diese Punkte ist, es gibt eine Punkteanzahl und dann gibt es ein System, wo ich sage, okay, mit Seniorität steige ich im Jahr um 5 Punkte. Natürlich, die Gesamtpunkte werden dann auch erhöht und der Kuchen wird dann jeder Punkt wird dann jedes Jahr weniger wert.
Okay.
Und die Punkte werden geregelt, also entweder steige ich automatisch auf, dann schauen wir uns das und das an, was hast du eingebracht, etc. Ja, also da gibt's unterschiedliche komplizierte Modelle, und das wird so aufgeteilt, ja.
Und
war vielleicht ein bisschen kompliziert.
Das Punktesystem ist aber ein gängiges System.
Punkte ist ein gängiges System. Manche benutzen auch Prozente. Und dann muss man auch sagen, okay, vom ganzen Kuchen, sagen wir haben einen Prozentsatz, das sind Managing-Tätigkeiten, HR, Marketing, IT. Das sind die Partner, die so Managing-Funktionen haben. Und je nachdem, was ich mache, kriege ich vom Gesamtkuchen diese Prozent noch dazu für dieses 5%, weiß ich nicht, Management.
Okay.
Und das muss auch abgeglichen sein. Das sehe ich zu wenig. Das Managementleistung wird zu wenig bewertet, ja.
Ich habe nicht das Gefühl, dass HR-Marketing und Management
Es gibt auch welche, die das alles in einem machen, ja. Also Marketing und, also die halt von, wo man sagt, okay, es gibt eine ganze Zeit lang, also 5 Jahre lang bist halt dann Managing Partner, also 5 ist schon lang, 3 Jahre bist Managing Partner, dann geht das Rad weiter, was auch fair wäre.
Ja.
Und es ist wirklich viel und ich meine, man kann, wenn man sich das aufschreibt, also wenn man es richtig macht, schreibt man auch auf, wie viel Zeit ich für Managing-Stunden aufgebracht habe. Und diese Stunden, kann man sagen, gehören auch zu den B-Level oder nicht, je nachdem, wie man es betrachtet. Mhm. Also es kommt aufs Modell drauf an. Kennt unterschiedlichste Modelle. But keep it simple.
Ja, ja.
Fair and simple. Was bedeutet was auch bedeutet Review? Das? Schauen wir uns an am Ende des Jahres.
Okay.
Und auch wirklich hart sein in diesen, ich habe meine Ziele nicht erreicht. Ja. Oder auch so Dinge, die geregelt werden können. Mhm. Abrechnungsmoral. Jeder hat jedes Monat alles abzurechnen. Wenn er das nicht tut, kriegt er auch sein Fixum nicht.
Punkt Abzug.
Da wäre ich hart.
Ja, okay. Jetzt gehen wir in die Richtung, welche Erfahrungen hast du gemacht, welche Dinge sind zu wenig geklärt?
All diese Punkte sind oft zu wenig geklärt.
Fällt dir da noch was ein? Ich denke jetzt beispielsweise auch Pensionsantritt.
Naja, das ist ein Thema, das ist oft einmal geregelt in diesen, aber die sind meistens Wundvorstellungen. Das ist, also was da teilweise, was man sich da wünscht, ist unrealistisch.
Ja. Was man
kann
sich?
Ich kann ja nicht erwarten, dass jemand 10 Jahre da irgendwie meine Pension zahlt. Ja. Ja. Man kann sicher sagen, okay, das ist mein Aktenstamm, ich gebe dir das. Und in den ersten 3 Jahren kriege ich im ersten Jahr noch so einen Prozentsatz von dir, im zweiten den und im dritten den, aber ich kann nicht erwarten, dass wenn man mit 65 geht oder mit 70, dass dann die Kanzlei noch 20 Jahre, ich weiß nicht, 20.000 Euro für mich im Monat zahlt. Das ist absolut jeder, der Geschäft selber an Land ziehen kann, ein Unternehmer ist, der kann das selber und macht es dann auch selber. Mhm. Warum sollte er sich mit so einem Vertrag binden? Also, das muss man sich auch die Frage stellen, ja.
Okay. Wie sieht's aus, wenn sich Partner abspalten? Sehen wir sehr oft, oder passiert ja ständig. Auf welche Schwierigkeiten stößt man da immer wieder? Oder was
dass
ist da
sich
dann
der wahre
so wenig?
Charakter zeigt.
Ja, aber auch so vertraglich. Also wo hat dann was vertraglich gefehlt, was dann im Nachhinein?
Also vertraglich gefehlt hat oft einmal nichts. Okay. Aber das Problem ist oft auch dieses, und zu unterschätzen, was das für ein Aufwand ist.
Eine Abspaltung.
Mhm. Also wirklich buchhalterisch auch gesehen, bilanztechnisch gesehen, wenn ich eine GmbH bin.
Mhm.
Das ist ein wahnsinniger Aufwand und produziert Kosten Ende nie.
Macht es einen Unterschied, zu welchem Zeitpunkt ein Partner austritt?
Wie meinst du im
Jahr? Buchhaltungstechnisch, ich meine.
Naja, also schön wäre es, wenn es zum Bilanzstichtag wäre. Ja. Wenn man sagt, es ist rückwirkend zum, frag mich nicht, 25.04., also es wird immer ein Gradadings, dann ist es immer mühsam. Ja, da musst du, ich bin jetzt kein Steuerberater.
Aber das heißt, man könnte
Zwischenbilanzen machen, du musst noch eine ganze Bilanz machen, bis, frag mich nicht. Also wie gesagt, ich bin kein Steuerberater, aber es ist sehr komplex.
Aber das kostet
komplett.
Ja auch
es kostet alles extra. Geld und auch Manpower im Haus. Das musst du ja getrennt führen. Ja?
Aber
jede Rechnung, die kommt, musst du dann aufteilen in einem Prozentsatz, weil es ja nicht immer 1:1 zuzuordnen ist. Sehr, sehr schwierig. Und dann auch noch man setzt es voraus, dass jeder fair ist und sich an die Vereinbarung hält. Und selbst wenn sie einen Trennungsvertrag haben und da sind Dinge vereinbart, dass sich jeder dran hält. Also, dass man das Vertrauen hat, wo man ja gemeinsam ein Geschäft hatte, dass das genauso fair abläuft. Natürlich gibt's immer einen Grund, warum man sich trennt, aber dass das bis zum Schluss fair bleibt, das halte ich für Schwierigkeit.
Ja, und aber das heißt, grundsätzlich wäre es schlau, sich auszumachen, dass man nur mit dem Bilanzstichtag
aussteigt. Das wäre super schlau.
Okay. Was wollte ich jetzt fragen?
Aber manchmal lassen das die Emotionen nicht so.
Mandanten. Das ist ja ein sehr emotionales Thema.
Immer.
Mandanten mitnehmen, Mandanten nicht mitnehmen. Offiziell nimmt man es ja eh nicht mit, aber der Mandant darf sich ja eigentlich aussuchen, was er macht, natürlich.
Der Mandant ist erwachsen und eine eigenständige Persönlichkeit. Ja. Der kann machen, was er will.
Ja.
Und ich meine, aus meiner Sicht ist es nur natürlich, wenn dieser Akt wird dem Equity-Partner zugeordnet, aber den hat die letzten 10 Jahre ausschließlich XY betreut.
Mhm.
Wenn XY, ich meine jetzt beim Substitut oder Equity, es kann ja auch überhaupt der Equity-Partner so sein, weil das auch sein Fachgebiet, weiß ich nicht, ist.
Ja.
Ich meine, das ist doch völlig logisch, dass der mit dem mitgeht.
Ja,
und da kann man sich was ausmachen und sagen, ja, ich weiß, du hast vor 30 Jahren mit dem ein Glas Sekt getrunken bei dem Empfang und dafür bin ich auch bereit, dir was zu geben, aber das kann ja nicht ausufern. Ja, also da sollte man die Kirche im Dorf lassen, eine faire Vereinbarung für beide, offen, transparent, aber die Entscheidung liegt beim Mandanten.
Mhm. Ja?
Und natürlich sagt man dem, ich gehe weg. Und manche suchen dich dann. Aber natürlich ein Unterschied ist, wenn du schon deine Visitenkarte austeilst und sagst, die kommen sie zu mir. Bei mir ist der Stundensatz so. Und ich meine, das sollte man nicht machen.
Ja.
Also es muss fair bleiben. Und das passiert. Und lustigerweise sehe ich immer, dass Mandanten, wo geglaubt wird, die kommen mit, die bleiben. Und welche, wo du überhaupt nicht erwartest, die sagen einfach, sie gehen weg. Also, wo gehen sie hin und so. Die werden mitgenommen. Ja, das ist auch ein lebendiges System.
Ja. Gibt's sonst noch irgendwelche Tipps für Abspaltungen, dramatische Trennungen, die du mitgeben kannst? Daten fällt mir noch ein, Stichwort.
Datentrennungen sind immer eine schwierige, egal wer weggeht.
Ja.
Es gibt.
Wie sieht das in der Praxis aus?
Nein, in der Praxis ist es so, dass einmal festgestellt wird, welchen Akten möchtest du mitnehmen. Ja.
Mhm.
Dann wird es eine Liste geben, die segnen beide ab in so einem Trennungsvertrag.
Mhm.
Ja, das ist auch die Basis dafür, dass du dem IT-Betreuer, der das macht, oder dem Unternehmen, das die Datentrennung macht, das zur Grundlage brauchen, ja auch rechtlich abgesichert. Dann wird ja in einer GmbH zum Beispiel, werden die Daten nicht einfach getrennt, sondern die müssen im Bestand bestehen bleiben, sondern kriegt eine Kopie davon. Und die Daten bestehen ja einerseits aus Dokumenten und andererseits aus diesen Daten in der Datenbank. Ja?
Mhm.
Deine Leistungen, die du erfasst hast, deine Zahlen, deine OPs etc. Diese Daten, die in der Datenbank sind, die müssen eben rausgelöst werden und dann in ein anderes System gebracht. Es gibt die großen Spieler, also die zwei großen Anbieter hier in Österreich kennen wir. Wenn du das nimmst und in das gleiche System, Nick, ist es relativ einfach. Außer du hast eine SharePoint-Lösung in der Kanzlei, dann ist
das
die
Erlebnis
Trennung.
Das hatten wir
dann,
ja erst.
Das ist ganz, ganz schwierig, wahnsinnig zeitaufwendig und nach meinen Informationen, auch bei einem kleinen Datenbestand, den du rausnimmst, muss ein Testlauf gemacht werden. Da steht eine mittel- bis große Kanzlei einen Tag und dann den echten ist wieder ein Tag. Also das macht keine Kanzlei dazu zu stemmen. Das heißt, das muss ich dann händisch nacherfassen. Also das sollte ich wissen, habe ich eine Schöpfungslösung oder nicht. Und dann muss ich das rechtzeitig machen. Die Daten werden getrennt und ins System eingespielt. Und es ist auch möglich. Und wichtig ist auch zu wissen, habe ich eine besonders customized Version, in der ich arbeite, weil einige Kanzleien lassen ja Sonderprogrammierungen machen. Da sehen natürlich die Felder in der Datenbank anders aus als in der Standardlösung.
Okay.
Standardlösungen können leicht genommen werden, wohin gestellt und auch in ein anderes konvertiert. Das können die Unternehmen. Also ich gehe von großem A zum großen Y kann das konvertieren. Ja, und die Daten werden, da gibt's einen Bürobelauf, dann kann man sich das anschauen, das funktioniert recht gut. Besser ist es noch 1:1 und dann kommt es eben drauf an, customized oder nicht.
Aber das heißt, es ist
Kostenfaktor an. Natürlich, wo ist Kosten und muss organisiert werden, braucht jemand, der sich auskennt.
Und ist nicht immer so ein Selbstläufer.
Und ist nicht immer ein Selbstläufer und dann muss man auch über diese Daten, also viele arbeiten im Outlook, Outlook-Dateien, was darf ich mitnehmen, Kontakte etc., muss alles geregelt sein.
Punkto Mitarbeiter und Team.
Ja, Mitarbeiter, wenn ich mich spalte, ist jeder froh, wenn du deine Mitarbeiter mitnimmst und du musst sie nicht mehr zahlen. Ja? Also bei der Spaltung ist das ganz gut. Oft einmal denkt man sich, ach, ich nehme da die Rosinen und die ich eigentlich nicht so will, obwohl es zu mir gehören, die lasse ich da.
Ja.
Es muss genau geregelt werden. Und prinzipiell ist bei einer Spaltung da ja nichts. Anders ist es natürlich, wenn irgendjemand, wie ein Substitut, der verlässt eine Kanzlei und wirbt da jemanden ab und der arbeitet nicht nur für dich, sondern auch für den anderen.
Ja.
Schon immer eine heikle Angelegenheit. Aber kommt vor und die Leute sind auch selbstständig und können selbst entscheiden, bei wem sie arbeiten wollen. Es ist leider so. Und wenn ich ein super Arbeitgeber bin und bei mir alles super, super ist, dann wird der vielleicht nicht mitgehen.
Ja, ja. Naja, sowieso ein schwieriges Thema, aber hast du abschließend vielleicht noch irgendwelche Tipps oder irgendetwas, was du unbedingt mitgeben möchtest oder was wir vorwegnehmen können, weil wir betreuen ja oft solche Abspaltungen und vielleicht irgendwelche Überlegungen, die man von vornherein...
Na, ich würde mal sagen, bevor es überhaupt zur Spaltung kommt, prüfe, wer sich ewig bindet. Das ist ein Spruch. Aber schaut euch wirklich ganz, ganz genau an, mit wem du dich irgendwie vergesellschaftest oder mit wem du ein Unternehmen machst. Das ist auch, wenn man sich super versteht und glaubt, das ist alles, das ist einfach nicht so. Sobald es dann ums Eingemachte, ums Geld und so weiter, das gibt immer Probleme. Regelt es, schaut euch die Leute an, versucht es zu regeln und ganz offen und ehrlich sein. Und während der erste Unmut aufkommt, weil irgendwas nicht ist, setzt euch zusammen, redet, sprecht das an. Ja. Bevor irgendwie das Glas zerbrochen ist und nichts mehr zu heilen oder das Porzellan zerbrochen ist und nichts mehr zu kitten ist.
Und grundsätzlich, ich meine, vielleicht ist das jetzt meine pessimistische Einstellung, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass jeder, der sich trennen möchte, nicht glauben braucht, dass das in irgendeiner Art mit einem Happy End ausgeht. Also im Sinne von, dass sich alle total lieb haben und das funktioniert so. Also das ist jetzt meine Erfahrung. Ich weiß
schwierig.
Aber schwierig. Bist noch länger im Business. Also was würdest du sagen?
Ja, ich meine, was in jedem persönlich vorgeht.
Wir haben schon viel gesehen. Du hast noch viel, viel mehr gesehen als ich. Und war da irgendwo jemals eine Trennung, die, wo man sagt, das hat super funktioniert. Also mir fällt niemand ein.
Ich wollte jetzt wirklich drüber nachdenken. Ja, in den ganz großen Kanzleien.
Okay.
Also in den ganz großen Kanzleien, also das ist, da lebt man damit, es kommt, wer es geht, wer. Da habe ich vielleicht auch nicht so viel Einblick genau in diese, aber da geht das relativ friktionslos. Je kleiner es ist, desto besser kenne ich mich, desto problematischer wird es. Das hat ja auch einen großen Einfluss. Wenn bei, weiß ich nicht, 50 Partnern einer geht, dann wird das nicht so problematisch sein, wie von 3 Partnern einer geht.
Ja.
Also und so weiter und so fort. Mhm. Also es ist nie schön in der Branche und das und man hat sich getrennt und das ist jetzt, weiß ich nicht. Das ist blöd. Ja. Und ich meine, emotional gesehen bleibt bei jedem was hinten. Wir sind ja alle Menschen.
Ja.
Aber nach außen hin, glaube ich, schaffen das eh alle ganz, ganz gut zu sagen, alles in Frieden und alles sind happy und jeder liked beim anderen noch die LinkedIn-Sachen.
Ausnahme.
Soll auch so sein. Das soll ja kein Krieg sein. Jeder darf seine Entscheidungen treffen, auch in einer Ehe ist es so. Du kannst dich scheiden lassen, weil es einfach nicht mehr passt oder wir uns anders entwickelt haben. Ist halt so. Das ist das Leben. Ich glaube, wir sollten entspannter damit umgehen. Sag gerade ich heute nach dem Tag.
Nach der zweiten Aufnahme. Nach zweiten viel Aufnahme. Verkehr.
Und schau, bis jetzt habe ich es geschafft.
Nach dem kaputten Mikrofon. Naja. Aber gut, dann würde ich sagen, beenden wir das auch für heute. Weil
und du,
jetzt haben wir alles
Mal hingekriegt. Letztes Mal habe ich einen Topf gehabt. Dieses Mal fehlt er. Ich möchte es nur sagen.
Aber das ignorieren wir jetzt einfach.
Ja, wir ignorieren das, dass ich nicht aus dem Topf ziehen darf. Okay, das wäre beim letzten Mal drin gewesen.
Ich weiß. Das nächste Mal darfst du wieder was ziehen.
Das ist lieb.
Aber vielleicht ist es besser, dass du nichts ziehen musst. Vielleicht hättest du irgendwas.
Vielleicht was Blödes.
Ich weiß nicht mehr, was da alles draufsteht,
um ehrlich
zu sein. Ich glaube,
es war eine Jahreszahl. 2026 ist drauf gestanden.
Das kann sein. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr. Aber wie gesagt, vielleicht ist es besser, dass du nichts ziehst.
Das
vielleicht
ist
werden
gut.
da irgendwelche Begriffe drauf. Ich weiß nicht mehr, was ich da draufgeschrieben habe.
Gefährlich. Okay. Das macht mir jetzt eh Angst. Vielleicht frage ich nicht mehr nach dem Topf.
Schauen wir mal. Na, passt. Also, vielen, vielen Dank.
Danke.
Nochmal für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und für die Insights.
Sehr gerne. Ja. Ganz ein anderer Podcast. Danke für die Einladung nochmals. Und
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Dauert ja nicht lang bis zur nächsten gemeinsamen
Folge. Ja, das stimmt. Da gibt es die Spezialfolge.
Genau.
Ja.
Baba.
Baba.
Wie immer hoffe ich, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn ja, sei bitte so lieb und lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Bitte lass mich auch an deinen Gedanken teilhaben und teile mir gern dein Feedback einfach auf Social Media mit. Schreib mir oder Legal Concept einfach auf Instagram oder auf LinkedIn. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback und vor allem über Vorschläge für weitere Themen, die wir im Podcast näher beleuchten können. Falls du mir und dem Podcast noch nicht folgst, mach das bitte gerne auch und melde dich gerne auch für unseren Lawpreneur Community Newsletter an, damit du keine Events und spannende Neuigkeiten mehr verpasst. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, deine Sarah.